Liebe Next-Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört heute nicht wie gewohnt Dieter Auras im Autorenplausch, sondern mich, Chefredakteurin Katharina Göbel-Backendorf, da mein Kollege Dieter Auras sich aktuell im wohlverdienten Urlaub befindet und wir uns die Gelegenheit nicht nehmen lassen wollten, den heutigen Gast im Gespräch zu haben. Denn wir sprechen heute mit Arno Strobel. Der in Trier lebende Schriftsteller ist sozusagen Stammgast auf der Bestsellerliste und ist im Rahmen der Koblenzer Veranstaltungsreihe Lesen mit Aussicht heute in Koblenz, um seinen brandneuen Thriller Der Trip vorzustellen. Lieber Arno Strobel, wir begrüßen Sie recht herzlich in Koblenz und wir begrüßen Sie recht herzlich beim Magazin Next.
Ja, schön. Ich freue mich, dass das Treffen zustande gekommen ist.
Ihr Berufswunsch als Kind war Pilot, haben Sie uns verraten. Sie haben jahrelang in der IT-Branche gearbeitet und kamen eigentlich erst spät zu dem Beruf Schriftsteller. Mhm. Wann und vor allem wodurch entstand dieser Wunsch zu schreiben?
Also der Wunsch zu schreiben entstand sicherlich dadurch, dass ich von Kind an sehr, sehr viel gelesen habe. Ich habe Bücher gefressen mein ganzes Leben lang. Da war es naheliegend, irgendwann nochmal auszuprobieren, ob man vielleicht auch selbst schreiben kann, wenn man so viel gelesen hat. Und ich war fast 40, als ich damit begonnen habe, erste Kurzgeschichten zu schreiben. Ich habe dabei gemerkt, zum einen, dass meine Kurzgeschichten sehr gut angekommen sind, zum zweiten, dass es großen Spaß macht, sich Geschichten auszudenken und Figuren dazu und die dann agieren zu lassen, sodass ich dann auch dabei geblieben bin. Nach etwa einem Jahr habe ich mich dann an das erste große Projekt getraut, sprich ein Buch. An meinem ersten Buch habe ich rund 3 Jahre geschrieben und habe dann nochmal 2 Jahre gebraucht, bis ich endlich einen Verlag gefunden habe, der es veröffentlicht hat. Das war damals der DTV mit dem Buch Magus, die Bruderschaft. Es ist relativ schnell sehr erfolgreich geworden, was mich selbst überrascht hat, tatsächlich, was mich eigentlich immer noch überrascht, jedes Mal, wenn es dann funktioniert mit einem Buch. Aber es wurde so erfolgreich, dass ich meinen Job als ITler in Luxemburg in einer Bank nicht mehr gemeinsam mit dem Schreiben ausführen konnte. Und ich muss mich für einen der beiden Berufe entscheiden. Und ich habe mir gedacht, ich versuche es mal als Autor. Das war Ende 2013. Seitdem bin ich hauptberuflich Autor und ich habe es noch keinen Tag bereut.
Das glaube ich. Davon träumt ja jeder Schriftsteller.
Ja, ja.
Hat sich denn dadurch, dass das erste Buch dann zum Bestseller wurde, etwas geändert am Schreiben für Sie oder ist alles so geblieben wie vorher?
Also, wenn sich etwas geändert hat, dann ist es der Druck, den ich mir selbst gegenüber gemacht habe. Also von außen habe ich jetzt keine großartige Veränderung gespürt, außer der Tatsache, dass die Leserschaft immer größer wurde, dass natürlich immer mehr Leserinnen und Leser dazugekommen sind. Das hat mir persönlich Druck gemacht. Also ich habe an mich immer die Erwartungshaltung, zum einen, dass das aktuelle Buch mindestens so gut wird wie das vorherige, aber auch, dass meine Bücher nicht alle wie aus einem Guss erscheinen, sprich, dass wenn man eins kennt, dass man dann alle kennt. Also ich versuche immer ein bisschen Nuancen reinzubringen. Das kann natürlich dazu führen, dass Menschen, die 1, 2 Bücher von mir gelesen haben, plötzlich eins in der Hand haben, was ein bisschen anders ist und die dann sagen, ja gut, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber das Risiko muss ich eingehen. Das gehe ich auch gerne ein, weil ich mich einfach auch gerne ein bisschen ausprobiere, auch jetzt noch. Alles andere wäre mir zu stumpf, wäre mir zu langweilig.
Ja. Ich lese unglaublich gerne auch Thriller. Mhm. Und ich bin selbst Schriftstellerin, habe mich aber nie herangetraut, einen Thriller zu schreiben. Mhm. Ist es nicht so, dass gerade ein Thriller sehr viel Struktur braucht beim Schreiben schon?
Nun ja, Thriller lesen von zum einen leben, zum einen von der Spannung natürlich, das ist ganz klar. Also es ist natürlich, man muss darauf achten, dass man die Spannungskurve recht hoch hält oder beziehungsweise am besten keine Kurve, sondern es relativ linear hoch oben hält. Zum zweiten leben Thriller davon, von überraschenden Wendungen, im günstigsten Fall von einem überraschenden Ende. Da muss man schon ein bisschen drauf achten, wie man das Ganze aufbaut, dass es am Ende überraschend ist, aber trotzdem noch logisch. Und im besten Fall, dass man während des Schreibens ein paar falsche Fährten ausgelegt hat, die Leserinnen und Leser nicht sofort als falsche Fährten erkennen, sondern denken, jetzt habe ich ihn erwischt. Und das ist wunderbar, wenn das funktioniert. Und da muss man ein bisschen drauf achten und da braucht man ein bisschen Übung, glaube ich, bis das dann entsprechend funktioniert.
Ja. Plotten Sie denn durch?
Also Nein. Ich habe eine Grundidee. Ich mache mir dazu wirklich nur ein paar Stichworte, ganz grob. Aber ich plotte die Geschichte nicht durch. Ich weiß, dass es einfacher ist für viele. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen tun das. Die plotten vorher. Das hat den großen Vorteil. Man macht sich vorher Gedanken und kommt während des Schreibens nicht mehr an einen Punkt, wo man nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Es hat aber für mich den Nachteil, die Geschichte ist von Anfang an starr in festen Bahnen. Und das mag ich nicht. Ich möchte, dass meine Geschichte sich während des Schreibens in alle Richtungen entwickeln kann, auch in Richtungen, mit denen ich selbst nicht gerechnet habe. Deswegen plotte ich nicht vor.
Ja. Das macht aber die Geschichte auch authentischer, finde ich. Ich habe einige Bücher von Ihnen gelesen, also man merkt das, finde ich, auch, ob jemand jetzt...
Ja, weil ich auf Situationen spontan reagieren kann. Auch wenn sie, wie eben schon gesagt, bedeuten, dass das Ganze plötzlich eine andere Wendung nimmt. Aber es kommt schon mal vor, dass in einem Dialog plötzlich jemand was sagt, mit dem man vorher selbst nicht gerechnet hat. Das kommt dann einfach so raus. Und dann liest man sich das nochmal durch und dann kommt dann ein Punkt, dass man sagt, ja Moment, also wenn der das so und so sagt oder so und so sieht, dann könnte ja auch. Und plötzlich ist man in diesem anderen Strang und das ist eben das, was es macht.
Ja. Sie engagieren sich ja stark für den Weißen Ring, geben da auch einige Benefizveranstaltungen, wo Geld gespendet wird.
Ja.
Können Sie unseren Leserinnen und Lesern und Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht kurz mal erklären, was der Verein macht und auch vielleicht, wie Sie dazu gekommen sind, sich zu engagieren?
Also der Weiße Ring ist eine Organisation, die sich um Opfer kümmert, um Opfer von in der Regel Gewaltverbrechen. Wir leben leider Gottes in einer tatsächlichen Tätergesellschaft. Das hört sich jetzt vielleicht dramatischer an. Doch, es ist schon dramatisch. Wir leben wirklich in einer Tätergesellschaft. Das heißt, unser Fokus bei Gewalt, gerade bei Gewaltverbrechen, ist sehr, sehr stark auf den Täter oder die Täterin gerichtet. In der Regel sind es eher Täter. Und auf die Resozialisierung, was grundsätzlich richtig ist. Weil Resozialisierung bedeutet automatisch auch Prävention für weitere Verbrechen, beziehungsweise gegen weitere Verbrechen. Wenn ich es schaffe, einen Täter zu resozialisieren, dann bewahre ich andere Opfer vor Übergriffen. Das ist das eine. Leider Gottes vergessen wir dabei aber meist die Opfer. Das heißt, die Opfer werden relativ schnell von unserer Gesellschaft im Regen stehen gelassen. Oft hochtraumatisiert, nicht selten hochgradig suizidgefährdet durch das, was sie erleben mussten, werden sie von uns kolossal allein gelassen, während wir uns jahrelang während des gesamten Strafvollzugs, wenn es überhaupt so weit kommt, um die Resozialisierung des Täters kümmern. Und das ist meines Erachtens nach ein schreckliches Ungleichgewicht. Nochmal, ich sage nicht, wir sollen nicht versuchen, Täter zu resozialisieren, aber ich bin der Meinung, wir kümmern uns einfach viel zu wenig um Opfer von Gewalttaten, von Gewaltverbrechen. Und da greift der Weiße Ring ein als Gesellschaft. Er holt diese Opfer ab in dem Moment, in dem wir sie alleine lassen, loslassen, betreut sie, besorgt Therapien und so weiter und so fort. Auch kostenaufwendige Geschichten. Aber dazu braucht es natürlich Geld. Und dieses Geld bekommt der Weiße Ring leider Gottes nicht oder fast gar nicht von unserem Staat. Wiederum versagen wir als Gesellschaft in dieser Beziehung, sondern ist auf private Spenden angewiesen. Und da komme ich jetzt für mich aus meiner Sicht ins Spiel. Es gibt viele, viele, Gott sei Dank viele Spenden, aber immer noch zu wenig. Aber da komme ich aus meiner Sicht ins Spiel, dass ich sage, ich hatte mit meiner Schreiberei so viel Glück, dass das so erfolgreich geworden ist. Und es gehört definitiv Glück dazu. Talent allein reicht nicht. Ich hatte so viel Glück, dass es erfolgreich geworden ist, dass ich verdammt nochmal die Verpflichtung habe, der Gesellschaft etwas zurückzugeben von dem, was ich habe. Und da ist der Weiße Ring für mich eine wunderbare Möglichkeit. Es gibt noch andere Dinge, für die ich mich einsetze, aber mein Hauptaugenmerk ist wirklich auf den Weißen Ring konzentriert, weil es sehr, sehr, sehr wichtig ist, was der Weiße Ring tut und weil es wichtig ist, dass er finanziell unterstützt wird.
Ja, ein tolles Engagement. Also Hut ab dafür.
Ja, wie gesagt, für mich ist es einfach eine Selbstverständlichkeit. Absolut.
Finden Sie denn, dass Schriftsteller allgemein die Aufgabe haben, dass sie auch irgendwo solche Dinge...
Ich finde, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich bin der Meinung, die Tatsache, dass ich jetzt so erfolgreich bin, wie ich bin, hängt nicht damit zusammen, dass ich der große Zampano bin, sondern es hängt damit zusammen, dass mir viele, viele Menschen in entscheidenden Momenten Hilfestellung gegeben haben, mich unterstützt haben, geholfen haben, ob es Buchhändlerinnen und Buchhändler sind, die meine Bücher weiterempfohlen haben, ob es Menschen aus dem Fischer Verlag, wo ich schreibe, sind, die sich irgendwann dazu entschlossen haben, mich zu pushen und zu unterstützen, dass es was werden kann. Und. Da gibt es viele Menschen. Und aus diesem Grund bin ich für mich persönlich der Meinung, ich muss der Gesellschaft etwas zurückgeben. Ich kann das nicht für andere sagen. Ich kann nicht für andere sprechen. Das muss, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden.
Ja. Sie sind dieses Wochenende ja mit dem Camper nach Koblenz gereist.
Ja. Ja, man hört es hier im Hintergrund abends die Geräusche. Wir sitzen also tatsächlich am Campingplatz vor unserem Camper. Ja.
Ja. Können Sie von überall schreiben, also auch auf Reisen, oder haben Sie da spezielle Schreiborte?
Es hängt immer davon ab, was ich gerade schreiben muss. Also ein Großteil eines Buches kann ich überall schreiben. Durchaus auch unterwegs, was ich auch oft tue. Jetzt nicht mit dem Camper, aber wenn wir mit dem PKW unterwegs sind, fährt oft meine Frau und ich sitze auf dem Beifahrersitz mit dem Laptop auf dem Schoß und schreibe. Wir während der Lesereise verbringen sehr, sehr viele Stunden auf Autobahnen und das ist ja im Grunde genommen vertane Zeit, die kann ich ja prima nutzen zum Arbeiten. Es gibt natürlich auch Szenen und das sind in der Regel diese unheimlichen Szenen, wo es einem im günstigsten Fall einen Schauer über den Rücken treibt. Da brauche ich eine besondere Atmosphäre dazu, um selbst auch in diese Stimmung zu kommen. Und die finde ich natürlich am besten zu Hause in meinem einsamen Kämmerchen und am allerliebsten dann tatsächlich auch nachts. Da entsteht dann die Atmosphäre, die ich brauche, um solche Sachen zu schreiben.
Wobei Ihr neues Buch ja auch auf einem Campingplatz spielt.
Ja, nicht nur auf einem, auf mehreren Campingplätzen tatsächlich, wo Menschen umgebracht werden von jemand, der offensichtlich mit einem Wohnmobil unterwegs ist. Das ist auch wirklich die Ausnahme, aber das Buch ist sowieso eine Ausnahme, weil es das erste Buch ist, das auf einem persönlichen Erlebnis basiert, was ich hatte.
Wieso machen Sie das nicht öfter, das was aus persönlichen...
Naja, weil solche Situationen Gott sei Dank nicht alltäglich sind. Also es ist nicht so, dass man permanent Situationen oder dass ich permanent Situationen erlebe, aus denen man einen Psychothriller machen kann. Das war jetzt tatsächlich im letzten Jahr mit unserem Camper auf dem Weg in den Urlaub, ist uns ein Reh vors Auto gelaufen, wir konnten nicht mehr weiterfahren und was wir in den beiden Tagen, das war hinter Dijon, dort erlebt haben, das hatte teilweise doch schon so bizarre Züge, dass ich recht früh gesagt habe, ich muss daraus ein Buch machen. Ich muss das als Basis für mein nächstes Buch nehmen.
Ja, toll. Sie schreiben aber ausschließlich Thriller. Gibt es vielleicht auch ein Genre, an das Sie sich bisher noch nicht rangewagt haben, was Sie aber gerne mal aufgreifen würden?
Ja, das gibt es durchaus. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, irgendwann einmal etwas in Richtung Komödie zu schreiben. Das kann ich mir schon vorstellen. Quasi so als Gegengewicht zu dem, was ich im Moment mache.
Ja. Ist das dann eine literarische Herausforderung für Sie auch, so etwas anzugreifen?
Wäre es mit Sicherheit, ja, weil ich mich damit quasi aus meiner gewohnten Routine rausbegebe und mich an etwas Neues ranwage, was ich auch noch gar nicht so furchtbar viel gelesen habe. Wie gesagt, ich lese natürlich selbst auch sehr, sehr viele Thriller und Krimis, aber trotzdem, es reizt mich einfach mal und irgendwann werde ich es mal machen. Also mit irgendwann meine ich nicht in diesem Jahr, aber irgendwann, wenn ich einfach mal so zwischendurch ein bisschen Luft habe, gehe ich vielleicht an sowas ran.
Okay. Da sind wir gespannt drauf, dass es auch sowas von Ihnen zu lesen gibt. Mit Andreas Winkelmann senden Sie den Podcast Zwei Verbrecher. Mhm. Was können Sie den Nächstlesern da rüber erzählen und um was geht es dabei?
Also Zwei Verbrecher ist entstanden. Die Idee kam von dem Producer und Andreas. Die beiden riefen mich an und sagten, pass mal auf, wir haben uns da was überlegt, ein Podcast, Zwei Verbrecher, Konzept so und so. Hättest du da Lust mitzumachen? Ich habe spontan gesagt, ja, das hört sich super spannend an, interessant, mache ich sehr, sehr gerne mit. Wir haben dann noch zwei Staffeln gemacht von diesem Podcast und es war auch witzig. Aber irgendwann kam dann so der Punkt, wo man gesagt hat, okay, wir müssen uns jetzt ein bisschen was anderes überlegen, weil es wird dann irgendwann natürlich auch, ich will nicht unbedingt sagen langweilig, aber irgendwann wird es halt gewohnt. Immer wieder das gleiche Konzept, immer wieder der gleiche Aufbau. Und wir haben uns halt gesagt, wir überlegen uns was anderes. Leider Gottes sind sowohl bei Andreas als auch bei mir so viele Termine und Dinge dazwischen gekommen, dass sich das immer weiter nach hinten geschleppt hat. Und irgendwann war es ein Jahr her. Und irgendwann war es noch länger her, sodass man dann einfach zu dem Schluss kommen sollte, okay, es ist vorbei. Das ist jetzt zu lange vorbei, wir können da nicht mehr anknüpfen. Wenn, müssten wir was komplett Neues machen. Also den Podcast Zwei Verbrecher wird es definitiv nicht mehr geben.
Okay, aber man kann ihn noch anhören?
Ja, man kann ihn noch anhören. Nach wie vor, allen gängigen Plattformen ist das noch verfügbar. Ja. Mhm.
Und zum Schluss die Frage, welche Tipps würden Sie denn angehenden Schriftstellerinnen und Schriftstellern geben?
Ja, also die Frage wird mir oft gestellt und ich antworte immer das Gleiche drauf, weil das meine Überzeugung ist. Es gibt drei Dinge, die ich angehenden Autorinnen und Autoren ans Herz legen möchte. Erstens, lesen, 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 lesen. So viel und so breit gefächert, wie es nur irgendwo möglich ist. Weil bei mir war es auch so, durch Lesen erkennt man automatisch, wie man Geschichten aufbauen muss. Man lernt, Dialoge zu schreiben, nicht weil man es handwerklich gelernt hat oder auswendig gelernt hat, sondern aus der tatsächlichen Learning by Doing. Also weil man es oft genug gelesen hat. Zweitens, schreiben, 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 schreiben. Üben. Ja? Immer wieder versuchen, Geschichten zu schreiben, die selbst dann lesen, vielleicht in der Familie rumgeben. Und nochmal Geschichten schreiben und nochmal Geschichten schreiben. Und wenn man genug geschrieben hat, dann, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dann sollte man meines Erachtens nach sich eine Seite aus einem Buch vornehmen, das man selbst gerne gelesen hat. Man sollte die Seite lesen und sofort im Anschluss eine Seite des eigenen Manuskripts. Und wenn man dann sich selbst gegenüber ehrlich sagen kann, das ist qualitativ ähnlich gut, dann kann man den Schritt an die Öffentlichkeit wagen. Vorher würde ich es nicht machen.
Okay. Es gibt ja auch viele Autoren, die Schreibkurse machen oder kreatives Schreiben. Mhm. Wie stehen Sie dazu? Haben Sie sowas auch gemacht?
Nein, ich habe es nicht gemacht. Ich bin absolut Autodidakt. Aber also zu diesen Schreibkursen habe ich ein etwas gespaltenes Verhältnis. Zum einen, ich fange mal mit dem Positiven an. Zum einen ist es mit Sicherheit ein Plus, wenn man das Handwerkszeug lernt. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, durch Lesen geht es auch, aber man kann es auch so lernen. Wenn man gesagt bekommt, eine Figur musst du so und so entwickeln, eine Story musst du so und so aufbauen und so weiter, wenn man das Handwerk lernt, das ist der handwerkliche Teil des Schreibens. Das ist eine tolle Sache, von daher ja, durchaus kann man machen. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, leider Gottes versprechen einige dieser Schreibkurse Dinge wie mit uns in 6 Wochen zum Bestsellerautor. Und das ist ein hanebüchener Schwachsinn. Sowas gibt's nicht. Selbst ich weiß nicht, ob mein nächstes Buch ein Bestseller wird. Das weiß man einfach vorher nicht. Und wenn jemand verspricht, ich mache dich in 6 Wochen oder von mir aus auch in 6 Monaten zum Bestsellerautor oder zur Bestsellerautorin, dann ist das Betrug. Ich kann es nicht anders nennen, das ist Betrug, weil das kann man nicht versprechen. Deswegen bei solchen Angeboten wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig. In der Regel läuft das einfach darauf aus, dass man hohe Gebühren bezahlt und hinten nichts mehr rumkommt.
Ja,
ist leider so. Das gleiche gilt für die sogenannten Druckkostenzuschussverlage. Das ist für mich hochgradig unseriös. Meiner Meinung nach hochgradig unseriös. Dort wird auch das Blaue vom Himmel versprochen. Wir nehmen Ihr Manuskript, wir bringen Ihr Buch raus, wir sorgen dafür, das. Quatsch. Das Ganze läuft darauf hinaus, dass man horrende Kosten zahlt teilweise, horrende Kosten, um im Endeffekt dann selbst seine eigenen Bücher zu kaufen und irgendwie weiter zu verticken oder an die Freunde und Bekannte und Familie zu verteilen oder sonst irgendwas. Es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Es gibt, auch das als Tipp für angehende Autorinnen und Autoren, es gibt eine ganz, ganz wichtige Regel und die sollte man absolut beachten. Geld fließt immer nur in eine Richtung, nämlich vom Verlag zur Autorin oder zum Autor und niemals umgekehrt. Alles andere ist nicht seriös.
Das stimmt. Nur viele sind so unwissend und froh, dass sie dann einen Vertrag haben.
Ich weiß. Und genau damit verdienen diese Dienstleister, weil es sind keine Verlage, es sind Dienstleister, genau damit verdienen diese Dienstleister ein horrendes Geld. Mit der Eitelkeit von Autoren, angehenden Autorinnen und Autoren, ein eigenes Buch in Händen zu halten. Das funktioniert, leider Gottes.
Wie war das denn bei Ihnen? Sind Sie auch durch Zufall, durch Glück zum Fischer Verlag oder hatten Sie einen Agenten?
Ja, mehr oder weniger. Also da hatte ich einen Agenten. Ich habe, als mein erstes Buch rauskam, Margus die Bruderschaft, hatte ich noch keinen Agenten. Da bin ich über Umwege tatsächlich selbst dann zum DTV gekommen. Und im Rahmen der ersten Buchmesse, die ich dort besucht habe, hat man mir dann den Herrn Jessen von der Agentur Schluck vorgestellt. Und der hat sich mein Buch vorgenommen und hat mal quer gelesen und rief mich ein paar Stunden später am gleichen Tag an und sagt, lieber Herr Strobe, Sie haben jetzt einen Agenten. So ging das. Als ich dann nach 2 Vatikan-Thriller dem DTV auch gesagt habe, ich möchte jetzt mal was anderes machen, ich möchte mal in Richtung Psycho-Thriller gehen, war der DTV sehr, sehr zurückhaltend und hat gesagt, na, ich soll erst mal schreiben und dann gucken wir mal. Woraufhin mein Agent gesagt hat, okay, dann hören wir doch mal, was andere Verlage dazu denken. Und der Fischer Verlag kam und hat sofort, aufgrund einer Leseprobe, sofort einen 2-Buch-Vertrag mit mir gemacht und hat großes Vertrauen in mich gesetzt. Und genau das ist das, was ich eben gemeint habe. Wäre das nicht passiert, wäre ich jetzt heute nicht da, wo ich bin. Und das ist eben das Glück.
Ja, dann bedanke ich mich, Arno Strobel, für dieses sehr interessante Gespräch. Es hat Spaß gemacht, Sie hier zu treffen und sich mit Ihnen zu unterhalten. Liebe Next-Zuhörerinnen und Zuhörer, das nächste Mal wird auch wieder Dieter Auras die Gespräche mit den regionalen Autorinnen und Autoren in unserem Next-Autoren-Plausch führen. Bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.
Tschüss.